Das fand ich sehr übergriffig und auch nicht gerechtfertigt, weil das ist meine freie Entscheidung und ich glaube, kann als Mutter meines Kindes schon schauen oder kann dafür die Entscheidung treffen und weiß, ob es ihm damit gut geht oder nicht. Und das war einfach die bessere Entscheidung für uns als Familie, für ihn, für mich. Mehr gibt es da auch nicht dazu zu sagen.
Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast.
Es gibt Lebensphasen, in denen scheinbar alles gleichzeitig passiert. Die Karriere entwickelt sich weiter, privat beginnt mal ein neues Kapitel, Prioritäten verschieben sich und oft verändert sich dabei auch der Blick auf sich selbst. Genau darüber möchte ich heute sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Lipgloss. Ich bin Sarah Hopp, Beauty Director von Bunte und freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Sie ist Schauspielerin, Produzentin und seit vielen Jahren fester Bestandteil der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Schon als Jugendliche stand sie vor der Kamera, spielte unter anderem die Wilden Kerle 3 und war in zahlreichen erfolgreichen TV-Produktionen zu sehen. Herzlich willkommen, Lena Meckel. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Sarah, freut mich sehr.
Lena, wenn man dir so auf Instagram folgt oder auch Interviews von dir liest, hat man das Gefühl, dass du gerade unglaublich viel gleichzeitig macht und einfach unglaublich viel bei dir passiert. Du bist ja Schauspielerin, du produzierst selber auch mit deinem Mann, bist aber auch Mama von einem kleinen Jungen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt den Satz vervollständigen müsstest, ich bin gerade, wie wäre da deine Antwort?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie beginnt der Satz?
Ich bin gerade.
Ich bin gerade definitiv auf zu vielen Hochzeiten. Ich glaube, das würde das ganz gut treffen.
Das fühle ich sehr, sehr, sehr gut. Und stehst ja aber auch schon seit deiner Kindheit vor der Kamera. Gab es da mal so diesen Moment, wo du gedacht hast, krass, das ist jetzt wirklich mein Leben geworden? Weil ich meine, du bist ja eben nicht nur in Anführungsstrichen Schauspielerin, sondern auch Produzentin, hast ja jetzt schon in deinen jungen Jahren super viel aufgebaut.
Wenn ich so zurückblicke, ich bin, glaube ich, schon stolz darauf, an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, weil ich irgendwie es geschafft habe, aus dieser, die reine Schauspielerei, da ist ja doch eine gewisse Abhängigkeit davon, ich muss gebucht werden und ansonsten habe ich keinen Job so. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, begebe ich mich auf so einem Weg, wo ich doch unabhängig bin. Also es ist ja witzig, weil eigentlich ist man ja Schauspieler selbstständig, aber irgendwie auch
irgendwie
gar nicht.
Weil du halt von den Produktionen dann immer.
Genau. Und jetzt habe ich aber gerade das Gefühl, dass ich irgendwie ja mir den Weg geebnet habe für diese tatsächliche Selbstständigkeit und dadurch natürlich auch mehr Freiraum habe zu sagen, okay, ich kann das Projekt machen, ich mache jetzt aber vielleicht kein Projekt, weil ich jetzt irgendwie vielleicht was anderes machen möchte. Und das darauf bin ich eigentlich schon sehr stolz, ja.
Und du standest ja so im ersten Moment immer vor der Kamera. Wie fühlt sich das denn an, wenn man auf einmal hinter der Kamera steht?
Total geil. Also ich hätte das gar nicht so gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Also ich bin schon jemand, ich bin sehr gerne am Organisieren und irgendwie hab so gerne irgendwie den Blick über alles und ziehe die Fäden. Aber dass es mir so Spaß macht, hätte ich nicht gedacht.
Du bist ja trotzdem dann auch Teil des Films als Schauspielerin. No. Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben uns da, glaube ich, ganz gut aufgeteilt. David ist ja nicht nur der Regisseur des Films und hat auch das Buch geschrieben, sondern ist ja auch Darsteller. Mhm. Und genauso habe ich die andere Seite, dass ich Darstellerin bin, aber den Film produziert habe. Und ja, hat natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, dass wir beide gerne spielen. Aber natürlich war es auch praktisch, uns direkt zu besetzen, weil dann spart man sich auch ein bisschen Kosten und die Logistik wird ein bisschen einfacher, wenn wir sagen, ja klar, wir spielen das halt jetzt mal schnell. So hat natürlich auch ein bisschen die Beweggründe gehabt. Und genau, am Ende vom Tag, David hat Ideen und ich versuche sie dann im besten Fall irgendwie umzusetzen.
Ihr habt ja natürlich nicht nur euren Job, sondern seid ja auch verheiratet. Wie ist es denn so in der Zusammenarbeit? Also ich persönlich stelle mir das ja irgendwie cool vor, aber vielleicht gibt es da ja auch mal den einen oder anderen Konflikt, der dann gar nicht so einfach ist, dann quasi in der Öffentlichkeit auszutragen, wenn noch 1000 andere Kolleginnen am Set sind.
Ja, das hat uns auch auf jeden Fall mal die eine oder andere Herausforderung gebracht, weil es ist toll, dass David viele Ideen hat, aber wenn die um 12 Uhr nachts kommen und ich am nächsten Morgen irgendwie eine Filmcrew am Set habe von 60 Mann, die alle aber einen anderen Plan haben, als den er sich vielleicht gerade einbildet, dann kann das natürlich schon zu diversen Diskussionen führen. Wir haben uns auch ab und zu in die Haare gekriegt, gar keine Frage. Und David ist natürlich ein Freigeist und ein Künstler. Und genauso habe ich ja aber auch irgendwie so ein bisschen meine künstlerischen Vorstellungen. Und da gerät man einfach mal zusammen, wenn das irgendwie nicht ganz übereinstimmt. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, ist es natürlich auch total toll, mit dem Partner zusammenzuarbeiten, weil wir hatten natürlich so die Möglichkeit zu sagen, okay, wir packen unser Baby ein, fliegen jetzt 2 Monate nach Bali als Familie und arbeiten dort. Und das ist natürlich ein Geschenk. Also können, glaube ich, nicht viele Paare machen.
Auf jeden Fall. Wie teilt ihr euch das dann so auf mit der, in Anführungsstrichen, Care-Arbeit? Das nennt man ja heute so. Mit dem Baby. Also habt ihr da irgendwie so feste Zeiten oder habt ihr da jemanden, der euch unterstützt?
Ja, David war da am Anfang immer sehr so, okay, du hast die Nachtschicht von da bis da, dann mache ich die Morgenschicht von hier bis hier. Und das hat mich irgendwie total genervt irgendwann. Er hatte ja recht, man muss sich das, glaube ich, schon irgendwie aufteilen, damit es einigermaßen gerecht ist. Weil sonst sind natürlich, glaube ich, schon most of the time wir Mütter die, die natürlich in erster Instanz greifen, was ja auch klar ist. Wir haben es dann irgendwann das so ein bisschen lockerer gefahren, das Modell, und haben aber ganz klar gesagt, okay, wenn David jetzt irgendwie schreiben muss, ja, weil wir irgendwie noch, das Buch muss überarbeitet werden, dann nehme ich Lenny und er muss das machen, weil das ist jetzt wichtig, damit wir unseren Film weiterdrehen können. Wenn wir jetzt aber zu zweit am Set waren, und David hat Regie gemacht, klar, dann kann er nicht aufs Kind aufpassen. Da hatten wir dann eine Nanny dabei, die uns da begleitet hat. Und wenn ich halt dann auch gerade mal vor der Kamera war und er vor der Kamera, dann brauchst du natürlich jemanden, der in dem Moment dann das Kind nimmt. Lenny war aber wirklich so, also in dieses Set involviert. Er war da den ganzen Tag mit uns und ich war immer bei ihm. Und wenn ich halt mal kurz springen musste, dann hat halt wer anders auf ihn aufgepasst. Oder die 60 Teammitglieder, die am Set waren. Lenny war immer überall. Der fand's da super. Hoffe ich zumindest. Er war nicht traurig.
Später
er hat viel gelacht.
Genau,
ja, bestimmt. Das kommt dann alles später. Genau, und so teilen wir uns das auf. Und jetzt haben wir ja glücklicherweise die Kita. Das ist eine große Entlastung, wo einfach wir beide wissen, okay, diese 6 Stunden am Tag kann jeder für sich arbeiten. Und danach machen wir es so ein bisschen, wie es gerade für wen passt.
Fällt es dir denn generell leicht abzugeben oder hattest du da anfangs Probleme, also jetzt irgendwie mit einer Nanny oder Kita oder so?
Tatsächlich fand ich es am Anfang sogar einfacher als jetzt. Ich glaube, bei den meisten ist es andersrum. Bei mir war es tatsächlich am Anfang, da war ich ganz froh, teilweise auch vielleicht eine Unterstützung zu haben. War für mich auch alles neu. Ich wusste auch nicht alles. Mir hat dann die Nanny gezeigt, wie ich ihn eigentlich richtig, also dass ich ihm jetzt schon Brei und so geben kann. Ich war da immer total, hatte immer voll Angst, aber wenn er sich verschluckt und so. Genau. Und das fand ich dann eigentlich total toll, da jemanden zu haben, der schon so erfahren ist, die mir das so ein bisschen zeigen kann, mich dann die Hand nimmt. Und jetzt geht's gerade los, wo ich merke, dass er natürlich, er versteht jetzt viel mehr. Und er versteht, wenn ich gehe, was das jetzt in dem Moment bedeutet. Natürlich 10 Minuten später geht's ihm wieder gut und er hat sich beruhigt. Aber für den Moment fällt mir das schon dann sehr schwer, muss ich sagen.
Ja.
Ja, und das letzte Mal, ich weiß, ich bin zu meiner Mama gefahren. Wir hatten ein Filmfest in München und wir haben Lenny für 3 Tage zu meiner Mama gebracht, weil wir Premiere hatten. Wir wussten, das ist einfach zu stressig dann alles für ihn. Und da hat das dort besser. Und dann bin ich wirklich, habe ihn da abgegeben. Und er hat nicht mal geweint. Und ich bin nach Hause gefahren. Und ich habe 1 Stunde durchgeheult im Auto. Also das ist mir noch nie davor passiert. Aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen auf einmal, ihn jetzt dort zu lassen, obwohl es meine Mama ist. Irgendwo soll es ihm besser gehen.
Aber irgendwann ist man ja auch stolz, dass man das dann das so toll geschafft hat und dass das Kind auch das mitmacht. Weil es ist ja auch nicht immer der Fall.
Ja, voll.
Und ich finde es ja auch ganz toll, dass du auf Instagram super ehrlich übers Muttersein sprichst. Also du machst da ja auch so ein bisschen lustige Videos und so. Warum ist dir das so wichtig, eine ehrliche Meinung zu sagen?
Ich glaube, ich hätte mich gefreut, wenn mich jemand gewarnt hätte. Das klingt in der Hand, aber naja, man hat es irgendwie so ein bisschen romantisiert alles. Ich dachte auch so, naja, ich kriege jetzt ein Baby und dann sitze ich mit dem halt im Café und das ist alles voll schön. Nee, also unser Baby saß nicht im Café. Unser Baby hat geschrien und zwar den ganzen Tag. Und ich wusste nicht, wie ich überhaupt dieses Haus verlassen soll. Und das fand ich einfach so ein bisschen schade, dass irgendwie ich da nicht so wirklich abgeholt wurde vorab. Also auch meine Freundinnen, die haben das auch immer alles so, ja klar, ist alles voll toll. Und als ich dann gesagt habe, ey Leute, also war das bei euch auch so? Ja, war super stressig. Oh mein Gott, es war so nervig, ja. Da dachte ich mir, okay, das hätte ich auch mal gerne davor gewusst. Und deswegen ist es mir, glaube ich, ein Anliegen, da relativ offen und transparent damit umzugehen und natürlich gibt es total schöne Momente, aber es gibt auch genauso die anderen Momente und ja, das gehört, glaube ich, dazu.
Ja, dass man auch einfach ehrlich drüber spricht. Ich kann mich da auch an so eine lustige Geschichte erinnern. Ich lag in den Wehen und dann habe ich echt eine Freundin geschrieben, die schon Baby hatte, weil ich war so eine der Ersten so, wieso hast du mir das nicht gesagt? Wie schrecklich das ist. Und es war halt bei mir auch so dieses Gefühl so, was du jetzt gerade beschreibst. Wieso hat mich da keiner gewarnt? Obwohl es ja schon 1000 Milliarden Frauen vor mir durchgemacht haben. Also das kann ich sehr gut verstehen. Und wenn du jetzt nochmal quasi in der Situation wärst und wenn noch ein zweites Baby bekommst, was waren denn so die Punkte oder auch die du deiner besten Freundin jetzt sagen würdest, wenn sie schwanger wäre, ja, um besser vorbereitet zu sein?
Also ich grundsätzlich bin ich niemand, der sagt, okay, das, das und das und das musst du machen. Mhm. Und das fand ich auch immer ganz schrecklich in meiner eigenen Schwangerschaft. Deswegen, wenn mich wirklich jemand fragt, dann sage ich immer, willst du eine ehrliche Meinung, Antwort oder soll ich dir einfach so dir das so sagen, dass es halt besser klingt.
Ja.
Und wenn dann jemand sagt, nee, bitte sag mir wirklich die ehrliche Meinung, dann bin ich da, also was so Geburten und so betrifft, ich bin da ehrlich gesagt relativ locker reingegangen. Ich habe auch so Geburtsvorbereitungskurse, wir waren mal eine Stunde da, wir fanden das so langweilig, dann sind wir wieder gegangen. Die erste Stunde fand ich aber gut, weil dann wird der Mann auch so ein bisschen, der checkt da mal, was da eigentlich abgeht da unten. Ja. Das fand ich nicht schlecht, aber so dieses Atmen danach und so, nee, komm, das machst du doch eh mit der Hebamme. Das ist so das Einzige, was ich immer so jedem mit auf den Weg gebe, sei da entspannt, bleib locker. Ich war noch auf der Wiesn im achten Monat. Du mach alles das, was dir Spaß macht.
Ja.
Geh ins Kino, geh essen. Diese ganzen Sachen, die du dann erstmal nicht machen kannst, da kommen wir dann schon in die Richtung, wo es dann so ein bisschen unangenehm wird. Das gebe ich eigentlich jedem mit auf den Weg. Und dann, jedes Kind ist so unterschiedlich. Es ist alles so individuell. Ich finde, man kann da gar nicht so sagen, das und das. Und klar, es gibt natürlich so ein paar Sachen wie, der hat Bauchweh gehabt oder das. Dann gibt's da so ein paar Hilfsmittel. Und die gebe ich immer gerne weiter, weil die mir dann auch geholfen haben. Also das finde ich immer ganz praktisch.
Ja, absolut. Und man hat ja auch in der Gesellschaft, manchmal verspürt man ja auch so ein bisschen so einen Druck. Also du arbeitest, du hast ja schon relativ früh auch wieder angefangen zu arbeiten, bist da eben auch Mama. Hat dich das manchmal so unter Druck gesetzt, dass du das Gefühl hattest, du kannst deinen Rollen nicht so gerecht werden?
Absolut. Also gezwungenermaßen habe ich tatsächlich, glaube ich, 2 Wochen nach Entbindung wieder gearbeitet, einfach weil wir auch kein Elterngeld bekommen haben. Ich selbstständig bin und wenn ich nicht arbeite, heißt das auch automatisch, dass ich kein Geld verdiene. Und dementsprechend habe ich relativ schnell wieder angefangen und habe mir dann auch den Kinofilm produziert, was jetzt vielleicht auch nicht die klügste Entscheidung war, so kurz nach Geburt. Ja, weil es halt dann doch, wie du auch weißt, ein bisschen anstrengender, als man am Anfang denkt.
Ja, auch körperlich.
Ja, genau. Aber es war dann so, wie es war. Und ich jetzt rückblickend betrachtet, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich weder meinem Kind gerecht werde noch der Arbeit. Also man ist ständig in diesem Zwiespalt. Und das ist, glaube ich, nicht so gesund für einen selbst am Ende. Und ich glaube, das würde ich jetzt schon ein bisschen anders machen, dass ich da ein bisschen strukturierter bin und sage, okay, ich habe jetzt 3 Stunden, da kommt meine Mama, Oma, wer auch immer, die hilft mir jetzt, in der Zeit arbeite ich und dann bin ich aber wirklich wieder nur fürs Kind da. Dass man das nicht so vermischt die ganze Zeit, weil dann hat man nur ein schlechtes Gewissen.
Total, das kenne ich auch sehr gut. Auch mit älteren Kindern ist das auch
schon,
auch
oder?
Total. Ja. Ich sag mal, in der Schwangerschaft verändert sich der Körper ja auch total. Wie hat sich denn so dein Bild zu deinem Körper verändert, so im Laufe der Jahre, also auch vielleicht schon so, sag ich mal, angefangen von deinen 20er Jahren, dann jetzt mit der Geburt, bist du insgesamt ein bisschen entspannter geworden oder war das für dich auch ein Druck, zum Beispiel schnell wieder abzunehmen? Wie bist du so damit umgegangen?
Ich muss schon sagen, dass ich schon immer sehr darauf geachtet habe, dass ich jetzt irgendwie so in meiner Form bleibe, wo ich mich wohlfühle. Das war schon immer ein Thema, hat natürlich auch den Hintergrund, dass ich halt irgendwie in der Öffentlichkeit arbeite und man natürlich schon auch immer mit gewissen Schönheitsidealen konfrontiert wird. Die haben sich ja zum Glück dahingehend so verändert und auch irgendwie, dass man da nicht mehr diesen extremen Druck hat, wie es vielleicht vor, sag ich mal, 10 Jahren war. Da hat sich schon einiges verändert seitdem. Aber ich für mich selber habe einfach gemerkt, okay, in dieser Form, wo ich jetzt gerade bin, fühle ich mich wohl, möchte ich bleiben. War aber jetzt nie jemand, der dann irgendwie sich dann was verwehrt hat. Also wenn ich Bock habe, zu McDonald's zu fahren, dann fahre ich zu McDonald's. Das kommt auch öfter vor, als man meinen mag. Genauso, wenn ich ein Eis esse, dann denke ich mir, ja gut, dann muss ich halt wieder ein bisschen mehr Sport machen. Und genauso war es tatsächlich auch dann halt nach der Schwangerschaft, dass ich halt man verliert ja sowieso relativ schnell dann wieder alles, ja, weil einfach der Körper so gebaut ist, genau.
Und
alles, ja. Aber ich habe dann schon wieder Sport gemacht, um dann mich relativ schnell wieder einfach wohlzufühlen. Mhm. Weil ich schon gemerkt habe, so irgendwie alles hier im Bauch herum, das ist auf einmal, man ist so, ich war auf einmal so gerade und dachte mir, nee, so kenne ich mich gar nicht, hatte doch immer irgendwie Kurven und so, ja, ist ein bisschen welliger.
Und so weich auch.
Ja, genau, das ist dann irgendwie, da fühlt man sich halt, also ich habe mich einfach da in dem Moment da nicht wohl gefühlt und wollte dann einfach wieder gucken, dass ich da einigermaßen hinkomme, wo ich davor war. Kommt man sowieso nie wieder so ganz dahin. Ja. Also zumindest was bei mir, ich weiß nicht, was bei dir war. Ja. Der Körper verändert sich einfach. Aber irgendwie jetzt auch bin ich total, find's jetzt auch voll schön, wie er jetzt ist. So.
Und ich finde, man ist ja auch unglaublich, also bei mir war das so, ich war unglaublich stolz auf meinen Körper, dass man so ein Kind da produziert hat und das.
Und danach aber wieder so aussieht, genau, wie davor fast.
Genau.
Ja, das
also
ist schon
das
krass.
Vor allem, ich fand es eigentlich krass, wie schnell das dann doch ging.
Ja.
Also nicht, dass man wieder so tippitoppi, aber so, dass der Bauch, also bei mir war es auf jeden Fall so relativ schnell wieder klein war.
Ja.
Das fand ich auch krass. Von so einem Riesenbauch ist wieder normal.
Nee, total.
Aber so generell, wie ist es denn bei dir? Weil du hast ja auch schon gesagt, du stehst ja schon wirklich seit sehr langer Zeit vor der Kamera und das Aussehen spielt eben eine große Rolle. Setzt sich das auch manchmal unter Druck, dass du irgendwie so denkst, jetzt nicht nur figurtechnisch, sondern auch Haare, wie auch immer, dass du irgendwie immer top aussehen musst? Oder hast du da ein ganz entspanntes Verhältnis zu?
Nicht mehr. Ich glaube, am Anfang schon, dass ich auch auf Instagram, ich habe immer sehr mit Facefilter und hier und da und da gab es ja auch noch diese Tools, wo man sich irgendwie schlanker macht und so.
Face-App.
Also ja, genau. Das habe ich am Anfang auch sehr extrem gemacht, als ich irgendwie so, weiß wann habe ich so mit 18, 19 hat man, glaube ich, angefangen, also auch so vor fast 15 Jahren.
Ja.
Länger, ja. Nee, da habe ich mich auch total beeinflussen lassen und habe dann eigentlich erst über die Zeit, und lass mich lügen, ich glaube, das ist jetzt so 6 Jahre her, erst da wirklich so einen Twist auch auf Instagram hingelegt, wo ich auch irgendwie verstanden habe, dass es darum gar nicht geht. Und auch ab dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, für mich auch Instagram erst funktioniert, als ich dann irgendwie so ich selbst war.
Mhm.
Und konnte mich auch total lösen von diesem ganzen Perfekten und zeigt mich ja auch wirklich ganz viel ungeschminkt und mit Augenringen und so vor der Kamera und habe da irgendwie gar kein Problem mehr damit. Vielleicht ist es aber auch einfach, weil ich jetzt schon älter bin und irgendwie nicht mehr diesen Idealen so hinterher eifer. Natürlich gibt es die Momente, wo ich zu Hause bin und mir denke, oh Mann, irgendwie alle machen Botox und sind so glatt gebügelt und perfekt und wann geht's jetzt bei mir los und muss ich jetzt auch langsam dann wieder so, nee, aber ich will mein Gesicht noch bewegen können und man ist da immer so im Zwiespalt, weil man will natürlich jung bleiben, ja,
klar.
Also wollen alle irgendwie gut aussehen und jung bleiben, wie auch immer, aber da bin ich lockerer geworden und eifer dem nicht mehr so hinterher.
Ich finde, das merkt man auch bei dir und du nimmst ja auch einfach viel mit Humor und das macht dich ja auch einfach so krass sympathisch und eben auch einzigartig im Vergleich dann zu dieser Masse, die halt dann irgendwie alle mit den Filtern und so. Ich finde, man kann das ja teilweise gar nicht mehr sehen.
Ja, aber man guckt sich dann doch trotzdem an.
Ja, man guckt sich an und denkt sich so,
oh,
das ist ja keine einzige Falte.
Ja, und dann sind die alle so, mittlerweile haben die das hier so nach oben. Denke ich mir, oh Mann, wie würde das denn bei mir aussehen, wenn das so nach oben ginge? Ja, das fragt man sich dann natürlich schon und dann immer so, nee, okay, warte, komm mal ganz kurz klar. Wenn die zu Hause sind, dann schauen die auch anders aus. Das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen.
Auf jeden Fall. Und ein Thema ist da ja eben auch, was du gerade angesprochen hattest, mit Botox und Co., so ästhetische Eingriffe. Wie stehst du denn generell dazu? Würdest du das für dich ausschließen oder sagst du, keine Ahnung, mal gucken, was bekommt?
Also ich finde, dass das jeder so machen soll, was er denkt, was für ihn richtig ist. Das absolut, weil es ist toll, dass wir die Möglichkeit haben, wenn jemand wirklich mit sich hadert und sich so unwohl fühlt und er hat die Möglichkeit, das dadurch zu beheben, ist es doch toll. Wenn man sich dann besser fühlt und irgendwie das Leben bereichert, so, dann soll man das doch bitte machen. Ich finde es nur gefährlich, wenn es ins Extreme geht, dass es ungesund wird. Also heißt im Sinne von irgendwie, es gibt ja, ich kenne mich tatsächlich nicht so aus mit den ganzen Namen, aber ich glaube, wenn man irgendwie sich was...
Brazilian Butt.
Ja, genau, sowas. Das kann ja auch gefährlich sein. Und wenn man das dann so zelebriert über die sozialen Medien und junge Mädels irgendwie damit konfrontiert werden, dann finde ich es ein bisschen gefährlich und würde jetzt, wenn ich eine Tochter hätte, nicht unbedingt wollen, dass man das der so vorlebt.
Ja.
Ja, aber ansonsten, you do you.
Wie sieht denn so generell deine Beauty-Routine aus?
Gar schlecht meine Beauty-Routine. Ich würde jetzt gerne was anderes behaupten, aber ich bin froh, wenn ich dazu komme, mich in Ruhe abzuschminken und eine Tagescreme rauszuschulen. Das ist so meine Standard-Beauty-Routine. Genau, und ansonsten, ich habe, wenn es jetzt so um Produkte geht, wo ich sage, okay, die sind wirklich so meine Daily-Begleiter, ist das tatsächlich so eine CC-Creme. Die benutze ich jeden Tag. Ich finde, die ist super, weil die gibt einem immer so einen leichten Glow. Man sieht immer so ein bisschen aus, als ob man gerade frisch aus dem Urlaub kommt. Das wollen wir doch alle. Von Cass ist die, glaube ich. Die benutze ich immer. Und ansonsten, was sind noch so Sachen, die ich immer benutze?
Deine Haare vielleicht, hast du auch schöne Haare?
Ja, ich habe halt Extensions.
Ah, okay.
Ja. Also meine sind jetzt tatsächlich auch schon nachgewachsen. Ich habe sie mir ja mal vor der Schwangerschaft ganz kurz schneiden lassen. Trennung und so, ja, da macht man das ja. Und dann bin ich ein Jahr später oder zwei schwanger geworden. Dann dachte ich mir, oh nee, jetzt brauche ich ganz dringend lange Haare, weil wenn ich jetzt irgendwie auseinandergehe und dann so ganz kurze Haare habe, dann ist es noch alles viel größer. Und dachte mir, also wie wir Frauen halt dann spinnen.
Ja.
Und dann habe ich mir wieder Extensions reinmachen lassen. Und es hat natürlich gedauert, bis meine echten wieder nachgewachsen sind.
Hast du Tapes oder
Bondings? Ich habe sonst immer diese Bondings gehabt. Jetzt gerade habe ich eine Tresse drin.
Ah ja, das wird so rein.
Das wird so reingenäht, ja. Genau. Und mein Friseur, der macht die auch selber. Also der sind Glow-Up-Extensions, heißen die. Der produziert die selber. Und der macht das so geil und die sehen so gesund aus. Genau. Also sind fast meine Haare nur noch, aber so ein ganz leichte.
Schön.
Ja, genau. Das ist auch ein kleines Beauty-Geheimnis.
Ja, sehr gut. Du wirst ja auch oft professionell geschminkt. Welche Looks magst du da denn so am liebsten? Also wenn jetzt jemand dich schminkt, sagst du, ich möchte bitte Smoky Eyes, Cat Eyes, wie auch immer. Hast du da so einen Look, den du gerne magst?
Ich kann dir sagen, was ich gar nicht mag.
Ja.
Also ich hasse zum Beispiel Rot. Also ich hasse Rot. Auf der Lippe, das kann manchmal ganz schön sein, aber so im Augen-Make-up-Bereich Rot finde ich ganz schrecklich. Ich sehe total krank aus. Ja, geht irgendwie gar nicht bei mir. Und irgendwie greifen viele Make-up-Artisten bei mir zu Rot. Das ist sehr interessant.
Sehr witzig.
Genau, deswegen, das sage ich jetzt immer schon im Vorfeld, so bitte kein Rot, bitte also kein Rot. Und ansonsten, ja, ich mag das sehr gerne, wenn das so ein bisschen Cat-Eye tatsächlich geschminkt ist. Also das, was jetzt alle sich hochschrauben lassen, das versuche ich noch mit Schminke
Lifting
zu lösen.
Lifting mit Make-up.
Genau.
Finde ich sehr gut. Und wenn du so ein bisschen zurückdenkst an deine jüngeren Jahre, gab es denn da so Beauty-Fails, wo du dich jetzt totlasst oder auch, keine Ahnung, ich habe mir zum Beispiel mal die Haare knallrot gefärbt und irgendwie die Augenbrauen immer so ganz stark betont. Das sah unmöglich aus. Hast du da auch so ein paar Beauty-Fails?
Ja, ich glaube, da kann ich mich einreihen. Was ich nie gemacht habe, sind meine Haare, weil ich ja damals schon immer gedreht habe und da ging das ja dann nicht, weil dann hätte ich neue Fotos gebraucht und so.
Ja.
Zum Glück, aber ich habe mich einfach so schrecklich geschminkt. Ich war so zugekleistert, das war wirklich eine Make-up-Schicht und dann immer dieser ganz dicke Kajalstift da unten dran.
Ja, genau, schwarz.
Schwarz, einfach schwarze Balken.
Die Augen ja auch kleiner.
Schrecklich.
Also wo ich so denke, so, hast du das nicht gesehen?
Nee,
scheinbar nicht.
Also Kajalstift, witzigerweise benutze ich den auch gar nicht mehr.
Nee, ich nur noch hier oben, so dieses, ich weiß gerade gar nicht, oh Gott, hier Beauty-Expertise, wie das nochmal heißt, wenn man das quasi am oberen Lid reinmacht. Ich finde, das öffnet so ein bisschen.
Ja, das
mache ich ganz gerne.
Make-up-Artisten hat immer auch gemacht. Da fragst du auf jeden Fall die Falsche. Aber ich kenne das mit dem da oben.
Wissen, aber. Eine Sache noch. Wie ist es denn bei dir so mit Sport, aber irgendwie auch mit Meditation? Also was bringt dich denn so persönlich runter in deinem im Alltag mit zwischen Kind und Karriere? Gibt's da so ein paar Sachen, die du nur für dich machst?
Das ist relativ wenig geworden, seit ich mein Kind habe, muss ich tatsächlich sagen. Weil du kennst das selber, die Zeit ist einfach nicht mehr da. Und die Zeit, die man dann hat, alleine theoretisch, die verbringt man dann damit, alles zu organisieren für die Zeit, wenn man wieder zusammen ist.
Ja,
so.
Klar.
Was ich aber gemerkt habe, wir haben uns jetzt mal irgendwie, letzte Woche haben wir uns mal wirklich 10 Tage komplett offline genommen und haben wirklich nochmal gesagt, okay, wir machen jetzt Family zu Hause, ganz entspannt, nur das, worauf wir Lust haben. Und da habe ich gemerkt, Meditation hilft bei mir überhaupt nicht. Sport aktuell muss ich mich auch echt zwingen. Es ist nicht, dass ich sage, oh Gott, geil, endlich kann ich zum Sport gehen. Versuche ich jetzt dann auch wieder, aber gerade ist es nicht der Fall. Was mich total runterbringt, ist einfach bauen. Also einfach Böden verlegen, Wände streichen, irgendwie sowas. Und jetzt haben wir gerade unser Büro und da kann ich mich jetzt gerade wieder austoben und baue einfach. Und das ist etwas, da komme ich total runter.
Das klingt auf jeden Fall
ist jetzt spannend. Nicht so leicht integrierbar in den Alltag.
Immer sowas bauen ist
ein bisschen blöd. Genau, unser Haus ist nämlich jetzt auch aktuell eigentlich fertig. Deswegen, da gibt's jetzt auch nicht mehr so viel zu bauen. Ich bin froh um das
Aber
Büro
vielleicht
gerade.
So kleine handwerkliche Projekte, so irgendwas mit den Händen.
Tipps. Ja, genau. Ja. Oder sei es irgendwie auch mal das komplette Haus mal wieder ausmisten, die Garage ausmisten, zum Wertstoffhof fahren. Also es sind so wirklich diese ganz stupiden Dinge, die mich dann irgendwie runterbringen.
Und wenn du mal irgendwie einen schlechten Tag hast und es dir vielleicht auch mal mental nicht so gut geht, was machst du dann? Hast du da irgendwie sowas, wo du sagst, da komme ich irgendwie wieder besser drauf?
Ach, ich schaue mir dann einfach gerne Trash-TV an. Irgendwie, oder? Da geht's doch einem immer gut. Also ich bin ja, es wird zwar auch immer extremer und ich bin auch bei vielen Sachen schon ausgestiegen, aber so am Abend so ein bisschen Trash-TV und dazu irgendwie ein schönes Magnum-Eis, diese, weißt du, diese kleinen, auf die stehe ich ja, ja total. Ja. Der After-Dinner.
Genau. Mhm.
Ja, da kann man nicht viel falsch machen.
Gibt's da so, weißt du, da so deine Highlights bei Trash-TV? Kannst du da uns ein, zwei nennen?
Ja, also ich finde ja schon, mittlerweile bin ich irgendwie ein totaler Dschungelcamp-Fan geworden.
Ja, da hast du auch so ein witziges Video auf Instagram gemacht, um dich zu lachen.
Ja, ja, aber boah, da war aber einige waren aber auch da, haben gegen mich geschossen, die ganzen den Overeem-Fans. Ja, ja, ja.
Ja, ja, Wahnsinn.
Aber nichts sagen. Nee, finde ich, mittlerweile mag ich das wirklich gern. Klar, früher habe ich viel geschaut, Temptation Island VIP oder Kampf der Reality Stars fand ich immer cool. Also gibt's schon ein paar Formate.
Auf jeden Fall. Das hast du ja gerade schon Kritik angesprochen und generell ist es ja, also wenn man in der Öffentlichkeit steht, egal jetzt über Social Media oder wie auch immer, dass man mit Kritik leben muss. Wie gehst du denn damit um?
Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, was es für eine Kritik ist. Ob sie zum Teil berechtigt ist, tut dann natürlich dann weh, irgendwie zu hören, aber damit kann man irgendwie leben und arbeiten und vielleicht auch für sich selbst irgendwie mit aufnehmen und überdenken. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Kritik, die so ein bisschen unberechtigt ist oder unfair. Und da habe ich schon gemerkt in der Vergangenheit, dass mir das ein bisschen schwer gefallen ist, dann damit umzugehen, weil man auf einmal an sich selbst zweifelt, obwohl es da gar keine Gründe dafür gibt. Also um Beispiel zu nennen, konkretes, nach der Schwangerschaft wurde ich mal gefragt von mehreren Seiten bei Instagram, warum ich nicht stillen würde, sondern die Flasche gebe. Und dann hatte ich mich da einmal dazu geäußert und habe einfach gesagt, dass das für mich gesundheitliche, aber auch mentale Gründe hat, dass ich das da nicht weiter drauf eingehe, aber dass es für uns so die beste Entscheidung war und wir damit sehr zufrieden sind, wie es jetzt aktuell ist. Und dann wurde das in den Medien sehr verrissen und ich wurde dann also mit einer Headline, die Mutter, die nicht stillt und so. Okay. Und das fand ich sehr übergriffig und auch nicht gerechtfertigt, weil das ist meine freie Entscheidung und ich glaube, kann als Mutter meines Kindes schon schauen oder kann dafür die Entscheidung treffen und weiß, ob es ihm damit gut geht oder nicht. Und das war einfach die bessere Entscheidung für uns als Familie, für ihn, für mich. Mehr gibt's da auch nicht dazu zu sagen.
Und nee, sich man muss sich ja auch überhaupt nicht rechtfertigen dafür.
Genau, aber man hat automatisch das Gefühl, klar, wenn man dann irgendwelche Kommentare auf Instagram liest unter diesen Beiträgen, wo sich wirklich Leute dann darüber lautstark dann debattieren und sagen, ja hier, der sollte man das Kind wegnehmen und die darf keine Mutter sein, wo ich mir denke, ey, was Wahnsinn.
Also auch was für Emotionen. Ich verstehe sowas immer überhaupt nicht. Ja. Wildfremde Leute sowas.
Ja klar, beim Schreiben ist man immer schön laut, aber ob du es mir ins Gesicht sagen würdest, das ist die andere Frage.
Genau.
So, und deswegen, ja, das finde ich dann schon schwierig, damit umzugehen tatsächlich.
Ja, klar, und sich da irgendwie abzugrenzen. Und irgendwie nimmt man sich ja trotzdem auch immer zu Herzen.
Klar, man zweifelt dann an sich.
Also auch wenn man weiß, dass es irgendwie, dass man die Menschen ja auch überhaupt nicht kennt oder so, die sowas kommentieren, aber irgendwie trifft es einen ja trotzdem.
Voll.
Vor allem alles, finde ich, was Mama sein zu tun hat, ist doppelt schlimm.
Gerade in dieser Anfangsphase, wenn man ja selber in dieser Mutterrolle noch total neu ist und sich da auch eh unten muss.
Ja.
Und dann zweifelt man schon daran. Ja. Und da ist aber wirklich, habe ich gelernt, eigentlich ignorieren, da auch nicht drauf eingehen, weil auf was für eine Konversation lasse ich mich da sowieso ein, wenn ich da jetzt zurückschreibe. Macht keinen Sinn.
Auf jeden Fall.
Ja.
Zum Schluss, liebe Lena, würde ich gerne noch eine ganz persönliche Frage fragen. Und zwar, wenn dein Sohn dich eines Tages mit drei Worten beschreiben müsste, welche würdest du dir wünschen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass er sagt, dass ich die lustigste Mama bin. Das heißt nämlich, dass er dann viel gelacht hat in seinem Leben. Dass ich die liebevollste Mama bin. Dann hat er genug Liebe von mir bekommen. Und dass ich vielleicht ich suche gerade ein Wort, wie ich es beschreiben kann. Aber irgendeins, dass das bedeutet, dass Mama und Papa immer noch zusammen sind.
Hm.
Das wäre irgendwie schön. Ja, weil dann hätten wir eigentlich das alles geschafft.
Das wünsche ich euch auch sehr, dass ihr das schafft. Liebe Lena, tausend Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Ich finde, das war ein so schöner Talk. Das ist jetzt irgendwie auch so schnell vergangen.
Stimmt, schon, ja.
Total die Zeit vergessen. Liebe Hörerin, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei der Folge und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao.